Rund 15.000 Menschen erkranken jedes Jahr in Deutschland an Magenkrebs. Weltweit sind es fast 1 Million. Der Tumor wird oft spät entdeckt. Die Prognose war jahrzehntelang düster. 2 von 3 Betroffenen lebten 5 Jahre nach der Diagnose nicht mehr. Dass sich das mittlerweile geändert hat, ist ganz wesentlich einem Arzt aus Frankfurt zu verdanken. Heute ist er zu Gast bei Vorangedacht, dem Mutmacher-Podcast, in dem ich, Florian Harms, mit Menschen spreche, die Probleme anpacken, zum Positiven verändern und andere inspirieren. Mein heutiger Gast hat eine Form der Chemotherapie entwickelt, die heute weltweiter Standard beim Magen- und Speiseröhrenkrebs ist, die FLOT-Therapie. Er hat einen besonderen Lebensweg, ist ärztlicher Direktor des Instituts für klinisch-onkologische Forschung am Krankenhaus Nordwest in Frankfurt und wurde 2022 mit dem Deutschen Krebspreis ausgezeichnet. Herzlich willkommen, Professor Salaheddin Al-Batran.
Vielen Dank für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Ich freue mich, dass Sie hier sind. Bevor wir gleich darüber reden, was Sie machen und auch wie Sie auf dieses Land schauen, erstmal meine Frage, Sie bezeichnen sich ja gleichzeitig als Arzt, Wissenschaftler und Unternehmer. In der Reihenfolge gleichwertig oder wie ist das?
Ja, ich denke in der Reihenfolge, weil ich zuerst Arzt geworden bin. Mhm. Dann habe ich für mich die Wissenschaft entdeckt und mich in sie verliebt. Und dann bin ich tatsächlich auch damit Unternehmer geworden. Mhm. Von daher in der Reihenfolge.
In die Wissenschaft verliebt, wie kam das?
Ich meine, wie auch Liebe immer kommt, so
wie kommt
vielleicht,
denn?
Sie kommt ohne bestimmte Gründe,
sie würde ich sagen. Sie kündigt sich nicht an, genau. Sie kündigt an zu.
Ja, genau. Also ich habe einfach tatsächlich das Gefühl gehabt, dass Wissenschaft etwas hat, was einen motiviert. Es ist interessant. Es ergänzt gut die Versorgung und deshalb wusste ich eigentlich schon vom Anfang an, dass ich auch Wissenschaft machen möchte.
Fasziniert Sie da bei der Wissenschaft auch, dass es eigentlich alles immer berechenbar ist, ausrechenbar ist, klar ist, dass man Fakten von Unwahrheiten trennen kann? Oder gibt es in der Wissenschaft auch einen Bereich, der fast schon emotional ist?
Beides. Was mich fasziniert in erster Linie natürlich ist die Tatsache, dass Wissenschaft eher einen immer auf dem Laufenden hält. Wissenschaft ist Innovation. Es hat ja mit Wissen zu tun, mit Lernen immer. Und solange ich lebe, möchte ich ja auch lernen. Und ich lerne am meisten, wenn ich Wissenschaft betreibe. Es hat aber auch, also klar, ich würde eher sagen, dass Wissenschaft natürlich sehr emotional ist, weil Wissenschaft auch viel mit Erfolg und Misserfolg zu tun hat. Und Wissenschaft auch in der Medizin, wahrscheinlich auch überall, ist es so, ist etwas, was auch mit sehr viel Mühe verbunden ist. Also wenn Sie Arzt sind und gleichzeitig Wissenschaft betreiben, dann machen Sie das ja auch add-on, also zusätzlich. Und das beeinflusst ihr gesamtes Leben, auch familiäres Leben, ihre Freundschaften. Deshalb ist das man lebt die Wissenschaft mehr, als dass man sie nur betreibt.
Also gehört auch dazu, dass man immer dranbleibt, sich vielleicht auch selbst überwindet, auch mal den inneren Schweinehund überwindet, wenn man sagt, Mensch, heute habe ich eigentlich genug gearbeitet, ich will mich jetzt nicht auch noch an diese Studie setzen, macht es dann trotzdem? Braucht man da eine innere Stärke oder woher kommt das?
Nein, ich glaube, wenn man, also zumindest, ich kann ja nur für mich sprechen, ich war, glaube ich, motiviert genug, nicht meinen inneren Schweinehund überwinden zu müssen. Ganz im Gegenteil, ich musste mich immer bremsen, dass ich mich nicht überhitze. Und von daher andersrum, also ich musste eher bremsen, als die Bremse lösen.
Wir sprechen gleich über Ihre bahnbrechende Forschung, aber vorher möchte ich kurz auf Ihre Biografie blicken, die ist nämlich außergewöhnlich. Sie wurden 1970 als Sohn geflüchteter palästinensischer Eltern in Amman in Jordanien geboren und sind dann in Saudi-Arabien aufgewachsen. Im Alter von 17 Jahren sind Sie dann über Syrien nach Deutschland gekommen, ohne ein Wort Deutsch zu beherrschen. Jetzt mal gefragt, welche Erinnerungen haben Sie heute noch an das Deutschland von damals und dass Sie damals gekommen sind?
Ja, die Erinnerungen habe ich tatsächlich noch. Sie gehören zu den Erinnerungen, die ein Mensch nicht so schnell vergisst. Also ich war jemand, der Deutschland unglaublich positiv eingestellt war. Also meine Freunde, haben mich den Deutschen genannt.
Den Deutschen?
Ja, genau.
Al-Almani.
Al-Almani, genau. Okay. Das müssen Sie sich so vorstellen, wenn Sie aus Saudi-Arabien nach Deutschland anreisen mit 17 Jahren, dann ist es eh sehr schwer, Zugang zu, sagen wir so, waschechten Deutschen zu finden, wenn ich das so sagen darf. Und man ist ja sprachlich limitiert. Also meine ersten Freunde waren Menschen, die auch Migrationshintergrund haben und auch so eine ähnliche Situation wie ich. Sie kamen alle aus arabischen Ländern oder anderen Ländern und waren damit beschäftigt, Deutsch zu lernen und einen Uni-Platz zu finden. Und deswegen, weil ich immer so positiv war, weil ich das Land geliebt habe, hat man mich den Deutschen genannt.
Ah, ja. Und wie kam das, dass Sie ausgerechnet dann nach Deutschland gegangen sind? Das eine ist ja, dass Sie Deutschland geschätzt haben, aber was ist da passiert? Warum von Saudi-Arabien nach Deutschland?
Es war wie immer, das Leben besteht ja immer aus Chancen, die man ergreift. Und das war ein reiner Zufall. Ich habe jemanden getroffen, der mir erzählt hat, dass seine beiden Söhne in Deutschland Zahnmedizin studieren. Und ich habe dann auch erfahren, dass in Deutschland es kaum Studiengebühren gibt und auch nicht für ausländische Studenten. Das hat mich natürlich dazu veranlasst, die Sache anzugehen. Klar, die Hürde war immer die Sprache. Das ist, glaube ich, bis heute so, wenn es um Talente geht aus dem Ausland. Aber ich habe dann beschlossen, diese Hürde anzunehmen und die Sprache zu lernen und nach Deutschland.
Das klingt so selbstverständlich, aber Deutsch ist ja eine schwere Sprache. Und Sie haben die sehr schnell gelernt, also in unter einem Jahr, wenn ich richtig informiert bin. Wie haben Sie das gemacht?
Ja, Sie sind richtig informiert. Ich weiß nicht, woher das ist. In der Tat, also ich habe nur 6 Monate gebraucht.
6 Monate, ja, um Deutsch zu lernen?
Ja, ich habe 6 Monate, genau. Und also ich glaube, klar, Sprache ist auch eine gewisse Veranlagung, das muss man auch sagen. Aber gleichzeitig, ich hatte Glück gehabt. Ich war in einem Wohnheim und mir gegenüber hat eine junge Frau gelebt. Ich kann mich ganz ehrlich jetzt an ihren Namen auch nicht mehr erinnern. Aber sie kam immer am Abend nach Hause und ich habe immer im Flur gelernt. Und dann habe ich mit ihr immer mich so eine Viertelstunde unterhalten. Das hat sehr viel geholfen. Aber ich glaube auch, dass die positive Einstellung auch geholfen hat. Und ich habe aber schneller gelernt zu verstehen, zu sprechen, als zu verstehen. Das war manchmal gefährlich. Also ich wurde so bombardiert.
Dann mit, also Sie haben dann einfach was dahergeredet und nicht so genau, wie es ankommt. Okay, aber dann würden Sie sagen, der Spracherwerb ist der Schlüssel zur Integration.
Ich denke damals, ja, für jemanden, der kommt nach Deutschland, um zu studieren, ist das sicher der Schlüssel zur Integration. Aber man muss auch aufpassen, weil ich glaube, dass wir mittlerweile vielleicht jetzt, das sind ja jetzt 40 Jahre oder fast 40 Jahre, die Dinge haben sich geändert. Und ich glaube, dass wir vielleicht auch in Deutschland Menschen annehmen sollen und sie integrieren, die auch vielleicht Englisch sprechen.
Ja, ja. Okay.
Also
gerade in der Forschung vielleicht oder in der Wissenschaft?
Eben und in anderen Bereichen. Also das ist ein sehr wichtiger Punkt, darüber kann man sehr lange reden, aber ich habe auch mein Institut vor einigen Jahren auf Englisch umgestellt. Sie können sich nicht vorstellen, wie stark, oder ich war sehr überrascht, wie tief verwurzelt in Deutschland die Idee, dass Deutsch die Sprache einer Firma ist. Also das ist viel schwieriger, als man dachte. In den Konferenzen, in den Besprechungen fühlten sich plötzlich die Mitarbeiter unwohl. Sie mussten eine andere Sprache sprechen, weil jemand da war, der kein Deutsch gesprochen hat. Und alle Standard Operation Procedures, alle Hinweise, alle Hilfestellungen waren alle in Deutsch. Und ich meine, das ist jetzt eine Exkursion, aber ja, ich frage mich auch, wann wird der Zeitpunkt kommen, wo wir sagen können, man kann sich auch integrieren ohne Deutschkenntnis. Aber bei mir war es damals der Schlüssel, ja.
Alles wird internationaler, die Wirtschaft, die Wissenschaft. Man muss weltweit global kommunizieren und da ist nun mal Englisch die Sprache der Wahl.
Ja, und vor allem ist es auch zu unserem Vorteil, weil wir die Talente brauchen und weil wir auch diese Hemmnisse abbauen müssen, die Menschen haben, um in Deutschland produktiv zu werden.
Ja. Sie haben sich dann für eine Spezialisierung in Onkologie entschieden, also die Behandlung von Krebs, also in einem Fach, in dem man Patienten aber oft gar nicht heilen kann. Wie kam es dazu?
Zuerst, wie immer, war es der Zufall. Ich habe eine Doktorarbeit gesucht und habe eine gefunden in einer Abteilung für Hämatologie, also für Blutkrebse, und habe diese Doktorarbeit angenommen, noch während des Studiums. Und ich habe dann eine bestimmte Art der Leukämie beforscht. Ich habe aber schnell entdeckt, dass das Gebiet, was ich weiter betreiben möchte, weil für mich war klar, Krebs ist eine der größten Herausforderungen der Menschheit. Es ist die Erkrankung und die Erkrankung, die uns am meisten Angst macht, die jeden Einzelnen von uns. Ich kenne keinen, der nicht sagt, irgendwie, ich hoffe, ich kriege keinen Krebs, ja, oder ich bekomme keinen Krebs. Und deswegen, das ist ja immer so, man will natürlich sich einer Aufgabe widmen, die größer ist, als man ist. Und ich fand Krebs eine große Aufgabe.
Zweifellos. Was ist Krebs für Sie? Ist das einfach eine Krankheit? Ist das das Böse? Ist das der Feind des Menschen? Ist das was Unerklärliches? Was sehen Sie darin?
Nein, es ist eine sehr logische Sache, ehrlich gesagt. Es ist, vielleicht hole ich etwas aus. Also die Menschheit dachte früher, Krebs ist eine, also bis Mitte des 19. Jahrhunderts, Krebs ist eine Störung der Körpersäfte. Man hat das ja nicht verstanden. Und dann war es die herausragende Arbeit eines deutschen Arztes und Pathologen, Rudolf Virchow, nachdem ja einiges hier in Berlin benannt ist, ist ein Berliner, der dann in einer hervorragenden Arbeit klargemacht hat, dass Erkrankungen darauf beruhen, dass es eine Störung der Zelle besteht. Also das nannte er Zellularpathologie. Das heißt, es sind nicht Körpersäfte, die gestört sind, sondern es sind die Zellen, die dann nicht mehr das tun, was sie tun sollen. Und seither entfaltete sich vor unseren Augen als Forscher eine schier unendliche Komplexität dieser Krebszelle, die nichts anderes ist, ehrlich gesagt, als die Komplexität des Lebens. Denn was die Krebszelle tut, ist nichts anderes als das, was das Leben gelernt hat zu tun in den vielen Jahrmillionen Evolution, nämlich zu überleben und nicht zu sterben. Und das Problem ist nur, dass diese Krebszelle eine Störung hat, sie ist nicht mehr kontrollierbar. Das heißt, sie tut das, was sie tun soll, zu überleben, aber entkommt, es fehlen dann die Kontrollmechanismen, sie funktionieren nicht. Und dann wächst diese Zelle ungehindert weiter und was sie auch noch leider macht, sie wandert in andere Organe. Und deshalb führt sie dazu, dass der Mensch daran verstirbt.
Also ein Teil unseres Lebens, der einfach so ist und mit dem wir umgehen müssen.
Exakt. Hat auch mit Alterung zu tun, hat auch mit allen Bestandteilen des Lebens zu tun. Ja.
Bei den Krebsarten, mit denen Sie sich beschäftigen, Magen und Speiseröhre, haben die Patienten ja oft eine vergleichsweise schlechte Prognose. Das ist leider so. Woran liegt das? Was macht diese Krankheit ausgerechnet so widerspenstig?
Das liegt daran, dass sie, wie ich eingangs gesagt habe, sehr komplex ist. Das heißt, diese Zellen vermehren sich und sie bedienen sich verschiedene Mechanismen. Wenn wir aber einen Mechanismus blockieren, finden sie immer andere Wege, sich weiter zu vermehren. Das nennt man Resistenzentwicklung. Das heißt, sie sind widerstandsfähig gegenüber der Maßnahmen, die wir einsetzen. Und das führt leider dazu, dass Krebs eine schlechte Prognose hat, in vielen Fällen, nicht immer. Mittlerweile haben wir auch Erfolge. Aber es ist immer noch so, dass zu viele Menschen daran versterben. Ich habe selbst in meiner jetzt doch relativ langen Tätigkeitszeit viele, viele Menschen verloren. Es war immer sehr schwer, gerade Menschen, vielleicht, die man retten wollte. Gerade jüngere Personen mit Kindern, die man versprochen hat, alles zu tun und trotzdem man verloren hat. Aber ja, es ist in vielen Fällen bis heute noch eine tödliche Erkrankung.
Sie haben dann als junger Arzt mit Anfang 30 begonnen, die FLOT-Therapie zu entwickeln. Bevor wir darüber sprechen, was das ist, zunächst mal die Frage, wie kamen Sie auf die Idee? Woher kam der Gedanke, da eine besondere Therapie zu entwickeln?
Ja, also das kam wie immer bei mir aus der klinischen Situation, also aus den Erfahrungen, die ich mit meinen Patientinnen und Patienten gemacht habe. Deswegen bin ich auch klinischer Forscher geworden. Also klinisch heißt, ich führe vorwiegend keine Tierversuche oder Zellkulturen, sondern versuche neue therapeutische Alternativen oder Medikamente an den Menschen direkt zu erproben. Und das war so tatsächlich, dass ich, wenn ich Menschen behandelt habe, oft mit dem Ergebnis unzufrieden war. Und dann gab es zwei Möglichkeiten. Entweder sie sagen dem Menschen, ihrem Gegenüber, ich habe nichts mehr für sie. Oder sie versuchen alles. Und ich war derjenige, der alles versuchen wollte. Und ich habe dann auch erstaunlich natürlich viel Resonanz bei den Patienten gefunden. Und ich habe tatsächlich in dieser Situation, hatte ich einen, erinnere ich mich, einen Patienten, der keine anderen Optionen mehr hatte. Und ich hatte aus theoretischen Überlegungen gewusst, dass bestimmte Medikamente möglicherweise bei dieser Erkrankung gut wirken würden. Aber das war noch nicht erprobt. Und ich habe dann offen mit dem Patienten natürlich gesprochen, dass wir einen Heilversuch machen können, dass ich diese Medikamente so mischen werde, wie sie bisher nicht gemischt worden sind, und dass wir das versuchen sollten und ob er einverstanden ist. Und so entstand eigentlich diese Idee. Also ich habe dann die Beobachtung gemacht, dass es gut gewirkt hat.
Es hat geklappt damals.
Es hat geklappt, aber in Schritten. Also zuerst habe ich einen Patienten behandelt, der ausbehandelt war. Und es hat geklappt, der Patient hat angesprochen, ist aber nach einer gewissen Weile doch leider verstorben. Ich habe aber bemerkt, dass dieses Ansprechen nicht, sagen wir so, sehr selbstverständlich war, weil der Patient extrem schwer vorbehandelt war. Und deswegen habe ich mir überlegt, beim nächsten Menschen würde ich das in einer etwas früheren Situation probieren. Und tatsächlich,
die Therapie.
Genau. Und es gab tatsächlich diesen Musterpatienten, an den ich kann ich mich sehr, sehr gut erinnern. Das ist ein Patient, der zwar Metastasen hatte, aber sie waren nicht sehr viele. Also er hatte nur Metastasen neben der Bauchschlagader. Und normalerweise sind diese Metastasen ein No-Go in Bezug auf Kuration, also auf Heilung. Das heißt, man sagt dem Patienten, ich kann sie nicht heilen. Sie haben Metastasen. Wir verlängern nur das Überleben. Und ich habe diesem Patienten vorgeschlagen, dass wir diese neue Kombination, die ich bei anderen sozusagen Ausbehandelten erprobt habe, dass wir sie bei ihm machen, mit dem Ziel, den Tumor so zurückzudrängen, dass wir dann doch ihn operieren können. Und dieser Patient hat tatsächlich überlebt.
Der hat überlebt?
Ja.
Was und war das für ein Gefühl? Was haben Sie da damals empfunden?
Es ist natürlich ein gutes Gefühl, aber das ist ja keine, so ein Überleben ist im Nachhinein jetzt, ist das eine gute Nachricht, aber damals war es ein schrittweise Hoffen und Bangen. Der Patient kam alle 3 Monate und ich habe eine Computertomographie gemacht. Und jedes Mal, indem ich keine Metastasen gesehen habe, habe ich mich natürlich gefreut. Aber jetzt die Geschichte retrospektiv wird dann natürlich so.
Klar, hinterher erzählen sich Geschichten immer besser.
Ja, genau, aber es war nie so diese Überraschung. Ja, es war so ein langsamer Prozess. Ja.
Können Sie für einen Laien wie mich nochmal versuchen, plastisch zu erklären, was diese Flott-Therapie ausmacht? Was ist das, was Sie da tun?
Ja, im Grunde genommen ist das nur eine Mischung aus 4 therapeutischen Substanzen, die alle, sagen wir mal so, die Krebszelle umbringen können. Das Problem, was wir immer bei Krebs haben, dass nicht alle Zellen gleich sind. Und damit kann ich mit einer einzigen Substanz nicht alle Krebszellen umbringen. Also muss ich eine Mischung nehmen. Ich glaube aber, dass es, was wichtig war, ist nicht die Tatsache, dass ich diese Kombination nur benutzt habe, sondern wie ich sie benutzt habe. Denn hätte ich diese Kombination weiterhin bei Menschen eingesetzt, die sozusagen um 1, 2, 3 Überlebensmonate herauszuholen, dann wäre ich nicht oder wäre diese Kombination nicht erfolgreich geworden. Das Entscheidende war, sie einzubetten in ein Gesamtkonzept, in dem man eine höhere Heilungsrate erzielen kann. Das heißt, ich habe dann gemerkt, diese Kombination wirkt gut, hat aber ihre Nebenwirkungen und sie muss deswegen früher eingesetzt werden. Was heißt früher? So eingesetzt werden, dass ich noch mehr rausholen kann, dass ich heilen kann. Also man spricht von kurativem Ansatz. Also was habe ich gemacht? Diese Kombination vor der Operation, die eh geplant ist, und nach der Operation eingesetzt. Mhm. Und das war entscheidend, denn so konnten wir die wenigen Krebszellen, die den Tumor wahrscheinlich verlassen haben, eher umbringen und so eine Heilung bewirken. Mhm. Und damit konnten wir tatsächlich 10% mehr heilen im ersten Schritt. Das ist bei 1 Million Fälle im Jahr natürlich viel.
Natürlich.
Ja, genau. Aber es war ein sehr langer Prozess, bis die wissenschaftliche Gemeinde das auch...
Das interessiert mich auch, bis sie das akzeptiert hat. Denn ja, wenn man so einen neuen Weg findet, dann muss man sich ja gegen die Widerstände durchsetzen, die erstmal das bisherige einfach weitermachen wie immer. Was hat das mit Ihnen gemacht und wie kam es dann dazu, dass Sie irgendwann diesen Durchbruch erreicht haben, dass auch andere Mediziner sagten, ja, das, was Herr Albertran da herausgefunden hat, das ist eigentlich das, was wir tun sollten?
Ja, das war eine lange Geschichte und vielleicht auch die Geschichte, warum die auch das Ganze, sagen wir so, auch interessant gemacht hat teilweise. Also ich habe natürlich zuerst eben diese Musterpatienten gehabt, wenn ich das so sagen darf. Dann habe ich eine kleine Studie gemacht, aber der Weg dahin, die wissenschaftliche Gemeinde zu überzeugen, dass wir mehr Patienten heilen können, der war natürlich lang, weil ich musste eine sogenannte Phase-3-Studie machen. Also Phase-3-Studie heißt eine Studie, in der die Hälfte der Patienten mit der alten Therapie behandelt werden und die andere Hälfte mit meiner neuen Therapie. Und ich habe das dann statistisch berechnet und bin ich auf 716 Patienten gekommen, die ich brauche. Und das war damals in Deutschland nicht vorstellbar. 716 Patienten mit Magenkrebs in einer einzigen Studie ohne Pharmaindustrie in einer sogenannten arztinitiierten Studie einzuschließen, war sehr schwierig, weil Magenkrebs ist zwar jetzt nicht sehr selten, aber es ist auch keine häufige Erkrankung, Gott sei Dank, seit der Erfindung des Kühlschrankes. Und früher war diese Erkrankung sehr häufig.
Ach so, weil dann die Lebensmittel nicht gekühlt waren?
Ja, genau. Okay. Wir haben bessere Qualität der Lebensmittel seither.
Okay, bin ich sehr froh, dass wir einen Kühlschrank haben.
Ja. Genau. Und ja, sehr, sehr gut. Und ich habe dann eben Glück gehabt, weil eine Pharmafirma bereit war, mir Geld zu geben für die Studie. Aber das hat nur ausgereicht, die Hälfte der Studie durchzuführen. Und dann habe ich tatsächlich damit begonnen und habe dann bei der Deutschen Krebshilfe einen Antrag auf die Fortsetzung gestellt. Es war eine lange Geschichte, aber ich konnte diese Studie tatsächlich zu Ende sponsern. Und diese war positiv. Ich vergesse nie, als eine Mitarbeiterin dann zu mir reingekommen ist und hatte in der Hand, meine Mitarbeiterin Claudia Paulik, hatte in der Hand ein Blatt und darauf waren zwei Kurven und die gingen deutlich auseinander. Und sie hat breit gelächelt.
Und dann hatten Sie schon?
Ich habe hingeguckt, die Kurven kamen von einem externen Statistiker. Und ich wollte es nicht glauben. Ich habe ihr dann gesagt, sie soll nochmal hingehen und überprüfen, ob die obere Kurve tatsächlich die neue Therapie ist. Nicht, dass man irgendwas verwechselt. Und das war ja ein Moment, den ich nicht vergesse. Dann war die Studie positiv. Deutschland hat umgestellt. Aber was ich ehrlich gesagt nicht erwartet habe, gerade in den USA und weiteren Teilen der Welt, wollte man die Standards nicht ändern. Teilweise hat man mich einfach nicht geglaubt. Also man hat dann Dinge vorgebracht wie, wir benutzen ja andere Therapien und ob ihr Standard besser ist, das wissen wir nicht. Und tatsächlich hat das Ganze noch Jahre gedauert, bis eine andere Gruppe, unabhängig von mir, den amerikanischen Standard gegen unseren Standard geprüft hat. Und dann war der Unterschied noch größer als in meiner Studie.
Und dann haben Sie ja im Jahr 2017 auf dem größten Krebsforschungskongress der Welt in Chicago, glaube ich, vor zigtausenden Teilnehmern Ihre Therapie vorgestellt. War das dann so der Durchbruch, wo dann alle gesagt haben, jawohl, das ist es?
Nee, das war der erste Durchbruch.
Das war der erste?
Okay. Ja, da haben viele europäische Länder ihre Therapie umgestellt. Aber tatsächlich, die Amerikaner haben das erst geändert vor 2 Jahren, als dann eben diese bestätigende Studie gekommen ist. Und man muss sagen, sie haben dann festgestellt, dass sie jahrelang ihre Patientinnen und Patienten benachteiligt haben. Mhm. Ja.
Und jetzt ist quasi Ihre Behandlungsmethode ein globaler Standard.
Ja, und noch besser, da bin ich auch ganz happy. Ja. Es wurde dann durch die Pharmaindustrie aufgegriffen. Ich habe da mitgewirkt, aber es war dann nicht meine eigene Studie und wurde noch mit der Immuntherapie kombiniert. Und dann wurde das Überleben inzwischen auch um weitere 7% verbessert. Das heißt, wir haben jetzt im Vergleich zu vorher sogar 17%.
Ja. Ich bin Journalist, ich frage dann auch da, wo es interessant wird. Das eine ist ja, dass Sie wissenschaftliche Anerkennung bekommen, dass Sie vielleicht auch empfinden, dass das was Gutes ist, was Sie den Menschen tun können. Haben Sie auch materiell etwas davon, dass Sie so einen Durchbruch in der Medizin entdeckt haben?
Indirekt. Also ich habe damals nichts patentiert. Es war, da hatte ich dafür damals keine Aufmerksamkeit oder als junger Arzt denken Sie erstmal nicht daran. Aber dieser Erfolg hat zumindest dazu geführt, dass meine Forschung und die Forschung meines Teams, was inzwischen groß geworden ist, eine gewisse Anerkennung, aber auch eine hohe Glaubwürdigkeit bekommen hat weltweit. Und das hat mir dann definitiv geholfen, mein Forschungsinstitut aufzubauen und indirekt dazu geführt, dass ich auch sogar auch materiell profitiert habe. Mhm. Ja.
Und jetzt arbeiten Sie weiter an diesem Forschungsinstitut. Wir können ja gleich noch kurz darüber reden, woran Sie jetzt arbeiten. Aber wenn Sie jetzt mal noch mal etwas breiter schauen auf die Bedingungen für die Forschung, die medizinische Forschung in Deutschland, wie würden Sie das gegenwärtig einschätzen? Ich frage auch deshalb, weil ja hierzulande gegenwärtig viel geklagt wird und über Probleme gesprochen wird. Und in diesem Podcast hier geht es eben auch darum, wie geht es denn besser? Wie also ist Ihre Blickwinkel gegenwärtig auf die medizinische Forschung in Deutschland? Was läuft da gut? Wo hapert es? Wo muss man was verbessern?
Ja, erstmal habe ich meine Positivität gegenüber Deutschland nie verloren. Aha. Also ich bin der Meinung, dass Deutschland ein klasse Land ist. Und das ist, wir haben in Deutschland eine exzellente wissenschaftliche oder eine exzellente Wissenschaft. Was heißt Wissenschaft? Das heißt Grundlagenforschung, Forschung an den Universitäten, Forschung an Außeruniversitäten-Einrichtungen wie Helmholtz-Gesellschaft, wie DKFZ, wie Fraunhofer-Institute und so weiter, Max-Planck-Institute. Also Deutschland ist international in der Forschung hervorragend, das muss man sagen. Und Deutschland hat auch die richtige Einstellung und wir haben viele Talente und viele Menschen, die auch sehr idealistisch sind, die auch wirklich die Menschheit weiterbringen wollen. Wenn Sie fragen, wo es besser sein könnte, ich denke, in Deutschland ist die, wir sind vielleicht weniger gut darin, die Ergebnisse, die wir in der Grundlagenforschung und in der Akademie generieren, zu überführen in, sag mal so, in marktfähige Konzepte, also in die Marktwirtschaft zu überführen. Das könnte besser werden. Also das Wort, ich benutze gern das Wort Translation, Überführung. Das heißt, die Überführung von der Wissenschaft an der Uni in die freie Marktwirtschaft in Form von Start-ups, von Firmen, die auch gewinnorientiert sind, da sind wir nicht so gut wie die USA, wie China. Und an diesen Ländern müssen wir uns messen, nicht an anderen.
Was bräuchte es denn noch hierzulande, um mehr Start-up-Kultur und diese Translation, heißt das?
Translation zu fördern? Genau. Ich glaube, es braucht einiges, wie immer ist alles sehr schwierig. Einmal, und was noch schwieriger für mich ist, wir brauchen eine veränderte Mentalität gegenüber dem Ganzen. Also das heißt, ich habe mich damit jetzt nicht groß beschäftigt, bin auch kein Gesundheitspolitiker. Aber aus der Beobachtung, die ich mache, weil ich ja tätig bin, genau an der Schnittstelle zwischen Akademie und Wirtschaft, beobachte ich, dass zuerst, ich will sagen, es gibt noch starke Berührungsängste zwischen der akademischen Welt auf der einen Seite, also den Universitäten, und der Industrie und der freien Marktwirtschaft auf der anderen Seite. Also es gibt eine gegenseitige, wie will ich sagen, vielleicht ist Misstrauen nicht das richtige Wort, aber wir brauchen eine viel bessere Verständnisebene und eine Lockerheit im Umgang miteinander. Das muss vorangetrieben werden. Also es muss sozusagen, es muss logisch und klar, dass ein Wissenschaftler, der eine gute Idee hat, dass dieser Wissenschaftler auch sie versucht, Markt wirtschaftlich zu nutzen, sie zu überführen. Das muss so eher gut sein, als dass man sich dafür schämen muss. Also verstehen Sie, was ich meine? So, ja, das ist die Mentalität, genau. Dann, das ist das eine. Das andere ist vielleicht auch die Art der Förderung. Also wenn man jetzt gerade in der medizinischen Forschung, die medizinische Forschung betrachtet, ist in Deutschland die Förderung ist da. Deutschland fördert auch viel. Sie ist aber sehr stark institutionsorientiert, weniger leistungsorientiert. Das heißt, es werden dann immer Institutionen gefördert, Universitäten, außeruniversitäre Einrichtungen. Ich glaube, man könnte das breiter fächern. Also sagen wir mal so, auch eine Firma, die eine gute Idee hat, die Erkenntnisse dann liefern kann, soll auch gefördert werden. Das gibt es, aber ist es, also in dem medizinischen Bereich, Maschinenbau und so, vielleicht ist es anders. Aber es ist oft, es ist nicht sehr, es könnte besser werden. Ja.
Wenn Sie sich mal in die Lage eines jungen Arztes versetzen, so wie Sie damals vor 40 Jahren, und der würde heute auf einen besonderen Gedanken kommen, hätte eine Idee für eine bahnbrechende Therapie, wie groß wären die Chancen im heutigen deutschen Gesundheitsbetrieb, dass er sich damit so durchsetzen kann, wie es Ihnen gelungen ist?
Also ich hoffe und würde sagen, dass die Chancen noch größer sind.
Größer als damals?
Ja,
okay, das ist ja schon mal positiv.
Das ist positiv.
Wir sind weiter.
Das ist positiv. Aber wir brauchen eine Revolution in Deutschland. Also wir brauchen mehr.
Was für eine Revolution?
Ja, wir brauchen eine Revolution der Förderung eines gesamten Ökosystems, was die Krebsforschung, Forschung insgesamt, medizinische, aber Krebsforschung im Besonderen, vorantreibt. Also wir brauchen eben einen Mentalitätswechsel, eine Motivation jüngerer Kolleginnen und Kollegen, dass sie was bewirken können, was erreichen können. Und ich glaube, wir sind auch, und ich auch persönlich, durch die Story von Eslem Türeci und Uğur Şahin
von BioNTech,
die ich auch gut kenne, inspiriert worden. Mhm. Denn das haben sie genau uns gezeigt, dass sie in der Lage waren, zu forschen und gleichzeitig diese Ergebnisse schnell in die Wirtschaft zu überführen und etwas Großes damit anzufangen. Dass wir jetzt BioNTech hier nicht halten konnten, ist ein anderes Thema, da bin ich nicht der Experte. Aber es ist trotzdem ein positives Beispiel. Und das brauchen wir. Und das brauchen wir dann nicht nur ein Uğur Şahin und Eslem Türeci, sondern wir brauchen Tausende.
Oh ja, okay. Genau. Okay. Sie arbeiten ja daran, dass es mehr solcher Menschen gibt, jetzt in Ihrem Institut. Was ist gegenwärtig da Ihr Schwerpunkt? Woran arbeiten Sie jetzt?
Ja, also mein Institut ist ja genau dort platziert, an der Schnittstelle zwischen Akademie, also den Universitäten, und der Pharmaindustrie. Was wir eigentlich machen, erklärt, wir gucken oder suchen, wo es Versorgungslücken gibt. Welche Bereiche der Forschung sind im Moment, in welchen Bereichen bestehen Lücken? Und versuchen dann mit Experten und smarten Menschen aus den Universitäten oder auch in unserem Institut ein Konzept zu erstellen und dieses Konzept zu fördern und dann eben diese Ergebnisse zu publizieren. Also wenn man das so haben will, ist unser Produkt im Grunde genommen der Erkenntnisgewinn am Ende. Und das ist auch deshalb wichtig, weil ich habe eben damals in meiner Arbeit bemerkt, dass es sehr viele Fragen gibt, die nicht beantwortet werden. Und viele der neuen Innovationen und Medikamente werden nicht für bestimmte Erkrankungen entwickelt, einfach weil die pharmazeutische Industrie auch verständlicherweise auch ihre Grenzen hat. Und da setzen wir an, da versuchen wir sozusagen genau die akademische Welt mit der Industrie zusammenzubringen und Ideen fördern zu lassen, die ohne uns nicht stattfinden werden.
Können Sie da ein Beispiel geben? Was entsteht daraus, damit ich mir das als Laie noch besser vorstellen kann?
Ja, sehr viel. Also im Grunde genommen ist die Flottherapie das beste Beispiel. Haben wir ja gemacht, nur vor der Ausgründung. Also ich habe sozusagen das, was ich um diese Flottherapie aufgebaut habe, im Grunde genommen als Spin-off, als eigenständiges Institut ausgegründet. Und ich gebe Ihnen ein Beispiel. Wir sehen, es gibt zum Beispiel ein neues innovatives Medikament. Das hat eine Firma entwickelt und hat bei dieses Medikament bei Menschen eingeführt und hat gesehen, dass bei Krebspatienten mit Metastasen dieses Medikament zu einer Verlängerung des Überlebens von 4 Monaten bewirkt oder 10 Monaten. Das ist gut, aber das kann auch nicht alles sein. Wir kommen dann aber auch auf die Idee, dass man dieses Medikament bei so wie ich es bei Flott gemacht habe, bei heilbaren Patienten, also in einem früheren Stadium einsetzen soll und dass man hier sogar die Heilung verbessern kann. Diese Studie beabsichtigt zum Beispiel die Industrie nicht durchzuführen. Die machen wir dann mit einer kleinen Förderung,
okay,
mit unseren Ressourcen und verändern damit die weltweiten Leitlinien, auch wenn es keine formale Zulassung dann gibt. Und das heißt, wir ergänzen die bestehenden, und das ist unheimlich wichtig, weil es viele Menschen gibt, die sterben an Krebs, obwohl sie hätten nicht sterben müssen, wenn man Innovationen schneller und breiter entwickelt hat.
Also es braucht mehr Innovation, mehr Forschung. Und wiewohl wir, glaube ich, noch viel länger weiterreden könnten, nähern wir uns jetzt tatsächlich dem Ende dieses Podcasts. Und wir haben am Ende immer noch ein kleines Format, schnelle Fragen, schnelle Antworten. Und mich interessiert tatsächlich ganz konkret, was würden Sie sagen, wenn wir den Krebs irgendwann komplett besiegen können?
Ja, ich glaube, dass wir den Krebs eines Tages so besiegen werden, dass das keine Volkskrankheit sein wird, beziehungsweise das Leben nicht sehr früh limitieren wird. Und ich glaube, dass wir dadurch auch länger leben werden.
Wann wird das soweit sein? Erleben wir beide das noch?
Das bin ich mir nicht sicher. Vielleicht Sie sind jünger als ich.
Schauen wir mal.
Ja.
Ja. Was ist Ihr Rat an alle Menschen? Wie lebt man gesund?
Oh, eine sehr, sehr gute Frage. Also ich glaube, dass man schon heutzutage das Ganze sehr differenziert betrachten muss. Also ich bin dafür, nicht einfach zu sagen, man soll sich bewegen, Übergewicht abbauen, nicht rauchen. Ich glaube, dass das wenig. Also wir müssen, also erstens natürlich, wir wissen, dass Bewegung wichtig ist. Man muss mindestens 150 Minuten in der Woche Sport betreiben, moderates Sport. Mehr ist besser, etwas mehr, aber 150 mindestens. Klar, Gewicht regulieren, alle Risikofaktoren natürlich vermeiden, also sprich Rauchen sowieso, Umwelt, also Abgase etc., aber auch natürlich moderat, bis kein Alkoholkonsum. Aber es geht noch weiter. Inzwischen ist die Wissenschaft weiter. Ich kann inzwischen mit einfachen Untersuchungen auch sehen, was habe ich für Risikofaktoren. Muss ich meine
individuelle
Risikofaktoren. Ja. Muss ich meine Blutfette vielleicht stärker senken als andere, weil ich Risikofaktoren habe in der Familie oder ich selbst. Man muss schon versuchen, natürlich die Vorsorge mit einer gewissen Genauigkeit zu betreiben. Ich glaube, dass sich in den nächsten Jahren sehr viel in diesem Gebiet ergeben wird. Also wir nennen das letztendlich die Prävention, Präventionsmedizin.
Bevor man krank wird.
Genau, bevor man krank wird. Wir müssen die Krankheit verhindern, bevor sie kommt. Wir müssen schneller sein als die Krankheit. Das gilt auch für Krebs.
Und was ist Ihre Botschaft an jemanden, der vielleicht vor kurzem eine Krebsdiagnose bekommen hat und jetzt diese Podcast-Folge hört?
Ja, also die erste Botschaft ist, dass wir inzwischen bei Krebs viel weiter sind, dass wir viel mehr Menschen heilen können. Nicht alle, aber viele. Und dass man erstmal auf jeden Fall daran glauben sollte und gleichzeitig aber natürlich etwas tun soll, um alles, was man selbst tun kann, um einen Rückfall zu verhindern. Und eine Sache wissen wir, dass sie etwas bringt, nämlich tatsächlich Bewegung und Sport. Das tatsächlich reduziert die Rate an Rückfällen in einigen Erkrankungen. Und dann auch natürlich Übergewicht vermeiden und auch Risikofaktoren vermeiden.
Also gut, ich gelobe, ich gehe heute Abend wieder ins Fitnessstudio. Es ist zu lange her, dass ich dort war. Ich nehme mir Ihren Rat zu Herzen. Ihre Bereitschaft, jahrelang an Ihrer Idee dran zu bleiben, hat einen enormen Unterschied in der Krebsforschung gemacht. Sie haben es geschafft, ein großes Problem, das viel Leid verursacht, besser lösbar zu machen. Und ich bin tatsächlich gespannt, was sich in der Forschung in den kommenden Jahren noch tut. Herzlichen Dank für Ihre Zeit, für Ihre Erläuterungen, Erklärungen, lieber Herr Professor Albertran.
Vielen Dank.
Auch meinen Kolleginnen und Kollegen danke ich herzlich. Viola Köxt, Michaela Fischer, Nadine Schmidt, Christine Brauer, Ina Fuhrmann und Axel Krüger haben die Redaktion und Produktion dieser Folge übernommen. Wenn Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, dieses Gespräch gefallen hat, dann bewerten und abonnieren Sie den Vorangedacht Podcast gerne auf den üblichen Plattformen und erzählen Sie gern auch anderen Menschen davon. Außerdem freuen wir uns über Nachrichten an podcasts@t-online.de. Damit verabschiede ich mich bis zur nächsten Folge von Vorangedacht und sage Tschüss und bleiben Sie uns gewogen.